Stell dir vor, du liest zwei Schlagzeilen direkt nebeneinander.
Okay.
Die erste ist ein unfassbar brutaler staatlicher Terrorakt. Also der römische Statthalter Pilatus lässt eine Gruppe religiöser Pilger hinrichten.
Mhm.
Und er vermischt auf wirklich makabre Weise deren Blut mit ihren eigenen Opfern. Ein echter Albtraum.
Absolut grausam. Und die zweite Schlagzeile?
Die zweite ist ein katastrophales Bauversagen. Ein massiver Turm im Stadtteil Siloa stürzt ohne Vorwarnung ein.
Einfach so?
Ja, einfach so, begräbt 18 Menschen unter den Trümmern. Und da ist die Frage, wenn wir solche Tragödien sehen, was ist unser allererster Impuls?
Naja, wir suchen nach einem Grund, oder?
Exakt. Wir suchen nach der Schuld. Und zwar bei den Opfern selbst.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Tiefenbohrung. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
Genau. Hallo auch von mir. Wenn du diesen Podcast, dieses Format hörst, bist du wahrscheinlich jemand, der diese Aha-Momente genauso liebt wie wir.
Wir wollen die Dinge verstehen und dieses psychologische Bedürfnis, das Chaos zu ordnen. Das ist genau unser heutiger Ausgangspunkt.
Worauf schauen wir heute konkret?
Wir befassen uns mit der 37. Lektion eines wirklich tiefgehenden Studienprogramms. Auf Chinesisch nennt sich das Du Jing Da Jing Tang, also quasi eine große Bibelstudie.
Mhm. Und die Quellen dafür sind echt spannend. Wir haben da einen Text aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 13, Verse 1 bis 9.
Aber eben nicht nur den trockenen Text.
Richtig. Wir stützen uns auf die persönlichen Zusammenfassungen einer Teilnehmerin, die heißt Kiki.
Und auf die echt tiefgreifenden Kommentare und Q&As von einer Schwester Ingrid.
Unsere Mission heute ist es, eine der ältesten menschlichen Fragen zu durchleuchten. Warum passieren guten Menschen schlimme Dinge?
Eine riesige Frage.
Total. Und wir schauen, wie dieser Text das Ganze mit einem, naja, eindringlichen Bild über zweite Chancen und Wachstum verknüpft.
Dann lass uns direkt in dieses historische Ereignis springen. Das erinnert nämlich frappierend an unsere heutigen Reaktionsmuster.
Lass uns das mal aufdröseln. Als die Menschen Jesus diese Nachrichten brachten, hatten die so eine unausgesprochene Prämisse im Kopf.
Ja, dieses Karma-Denken.
Genau. Das ist wie bei modernen Internetkommentaren. Jemandem passiert was Schlimmes und sofort kommt das Victim-Blaming.
Man sucht reflexartig den Fehler beim Opfer.
Man denkt, diese Opfer, die vom Turm erschlagen wurden, müssen heimliche, furchtbare Sünder gewesen sein. So nach dem Motto, Gott straft die jetzt.
Weil man sich eben eine gerechte, kontrollierbare Welt wünscht.
Das Faszinierende hierbei ist aber, wie Jesus diese Karma-Logik komplett zerstört.
Er nimmt das echt komplett auseinander, oder?
Ja, absolut. Er stellt sofort klar, nein. Diese Menschen waren keine größeren Sünder als alle anderen in Jerusalem.
Wow!
Schwester Ingrid bringt das in ihrem Kommentar super auf den Punkt. Sie sagt, wir irren uns total, wenn wir denken, ein schweres Leben zeugt von viel Sünde.
Das ist ein krasser Perspektivwechsel.
Und sie sagt sogar, dass auch das personifizierte Böse, also der Teufel, Erfolg haben kann in dieser Welt.
Und umgekehrt bedeutet ein bequemes Leben nicht, dass wir automatisch gute Menschen sind, oder?
Ganz genau. Das Wohlstandsevangelium funktioniert hier einfach nicht.
Aber wenn diese Schicksalsschläge jetzt keine göttliche Bestrafung waren, warum erwähnt Jesus die dann überhaupt?
Ja, das ist der springende Punkt. Das führt zu einer echt unbequemen Schlussfolgerung über die Unsicherheit unseres Lebens.
Er warnt die Menge nämlich. Er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen.
Puh. Was bedeutet das nun alles? Das klingt für mich extrem hart.
Fast schon wie eine Drohung, meinst du?
Ja, total. Ist das jetzt nur Panikmache? So nach dem Motto, fügt euch, sonst fällt euch auch ein Turm auf den Kopf?
Das könnte man echt meinen. Aber hier müssen wir uns die Definition von Umkehr anschauen, die Kiki und Ingrid in den Quellen ausarbeiten.
Okay, was sagen die dazu?
Es geht hier überhaupt nicht um blinde Unterwerfung aus Angst.
Sondern?
Es geht um eine fundamentale Neuausrichtung. Es bedeutet echte Veränderung. Also ein Leben ohne Gott hinter sich zu lassen.
Sich umzudrehen quasi.
Exakt. Sich auf Gott auszurichten und zu erkennen, dass Jesus für einen gestorben ist.
Und solange man das nicht tut, stehen alle Menschen auf derselben Ebene.
Richtig. Egal, ob sie leiden oder ein perfektes Instagram-Leben führen. Am Ende gehen alle verloren, wenn sie nicht umkehren.
Das ist eine harte Pille.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und Ingrid richtet die direkt an das eigene Herz. Und ich gebe die mal an dich weiter, der oder die gerade zuhört.
Oh, jetzt wird's persönlich.
Ja. Wie reagierst du eigentlich auf Opfer von Kriegen heute? Empfindest du echtes Mitgefühl?
Oder schleicht sich da so ein Gedanke ein, dass die das irgendwie verdient haben könnten?
Durch ihre Politik oder so?
Genau dieses heimliche Verurteilen. Das ist die Karma-Falle.
Okay. Um zu verdeutlichen, wie diese Umkehr in der Praxis aussieht und dass die Zeit dafür echt nicht unbegrenzt ist, erzählt Jesus dann eine Geschichte.
Eine Metapher aus der Landwirtschaft, richtig? Ja, die bringt alles auf den Punkt. Also, stell dir vor, ein Mann hat einen Feigenbaum.
Und er steht mitten in seinem Weinberg.
3 Jahre lang kommt dieser Besitzer und sucht nach Früchten. Und er findet absolut nichts.
Null Ertrag.
Genau. Also befiehlt er seinen Weingärtner, hau das Ding ab. Der nimmt den Boden nur die Kraft.
Was ökonomisch total Sinn macht.
Aber der Weingärtner sagt, nein, warte. Gib mir noch ein Jahr. Ich grab den Boden um, ich dünge ihn. Wenn dann keine Frucht kommt, okay, dann fällen wir ihn.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verknüpfen, wird die Symbolik laut Ingrid hier extrem dicht.
Ja, entschlüssel das mal für uns.
Also, ein Feigenbaum im Weinberg ist ungewöhnlich. Da wachsen sonst ja nur Weinreben.
Stimmt.
Der Feigenbaum ist hier ein Symbol für das Volk Israel. Normalerweise trägt so ein Baum 2-mal im Jahr Frucht.
Und der Besitzer? Wer ist das in dem Bild?
Der Besitzer ist Gott. Er wartet 3 Jahre. Das ist eine direkte Analogie zu den 3 Jahren, die Jesus öffentlich gepredigt hat.
Weißt du, wenn ich diese Frustration des Besitzers sehe, ich muss da sofort an ein Alltagsbeispiel denken.
Lass hören.
Stell dir vor, du hast eine riesige, sündhaft teure Espressomaschine in der Küche.
Okay, kenne ich, ja.
Nimmt den besten Platz weg. Und seit 3 Jahren kommt da kein einziger Tropfen Kaffee raus.
Oh Mann.
Die blockiert einfach nur den Platz. Logisch, dass du das Ding irgendwann auf den Müll werfen willst, oder?
Absolut. Das Teil ist nutzlos.
Aber hier wird's wirklich interessant. Wer ist denn dieser Gärtner, der sich für diese nutzlose Maschine oder eben den Baum einsetzt?
Der Gärtner ist Jesus. Er tritt für uns ein. Er bittet um Aufschub.
Und er macht ja auch was aktiv, oder? Dieses Umgraben und Düngen.
Ja, laut Ingrids Erklärung symbolisiert dieses Düngen und Umgraben Jesu Tod am Kreuz und das Wirken des Heiligen Geistes.
Okay, das ist also die spirituelle Nahrung?
Exakt. Das ist das, was der Baum, also der Mensch, erhält, um überhaupt Frucht bringen zu können.
Dann frage ich mal ganz pragmatisch. Was bedeutet denn dieses Fruchtbringen für mich als Individuum?
Gute Frage.
Und was heißt es, nur Platz wegzunehmen?
Also die Quellen sind da sehr detailliert. Platz wegnehmen bedeutet laut Ingrid, sich nur auf äußere religiöse Handlungen zu verlassen.
Also sowas wie in die Kirche gehen aus Gewohnheit.
Genau. Sie nennt explizit das Anzünden einer Kerze oder von Räucherwerk.
Das ist ja alles ganz nett, aber...
Aber das reicht eben nicht, um die Seele zu retten. Jesus ist das wahre Opfer, nicht unsere kleinen Rituale.
Verstehe. Das ist also dieses Platz wegnehmen. Und im Gegensatz dazu? Die Frucht?
Frucht bringen wird im Galaterbrief Kapitel 5 beschrieben. Das ist eine echte innere Verwandlung.
Was sind das für Früchte? Hast du die parat?
Ja, ich liste die mal auf. Das sind 9 Stück. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.
Krass. Das sind ja echte Charaktereigenschaften. Das kann man ja nicht einfach so mal faken.
Genau. Kikis Zusammenfassung ergänzt das super. Sie sagt, es bedeutet, wirklich so zu leben, wie Gott es möchte.
Also nicht nur fromme Sprüche klopfen.
Richtig. Es nicht nur zu sagen, sondern zu leben.
Aber da schwingt auch ein gewisser Ernst mit, oder? Diese Frist ist ja nicht endlos.
Oh ja. Ingrid hebt den Ernst der Lage hier massiv hervor. Gott ist zwar super geduldig und gibt die besten Voraussetzungen, den Dünger, die Pflege.
Zeigt also extreme Barmherzigkeit.
Absolut. Aber der Gärtner stimmt am Ende zu. Nach diesem einen Jahr, wenn dann nichts kommt, kann der Baum gefällt werden.
Puh, die Chancen dauern also echt nicht ewig.
Nein. Ich muss hier auch den Querverweis zum Johannesevangelium erwähnen.
Welcher ist das?
Da gibt es eine Szene, wo Jesus an einen unfruchtbaren Feigenbaum kommt, nichts findet und den Baum verflucht. Der verdorrt dann sofort.
Oh wow, okay. Das ist drastisch.
Ja, es zeigt, wenn der Mensch die Zeit nicht nutzt, wenn er sich dem Heiligen Geist komplett verschließt, dann wird Gott irgendwann nicht mehr auf diese geduldige Weise mit ihm handeln.
Okay, lass uns das mal alles zusammenfassen. Was für eine immense Reise durch diese Quellen heute.
Ja, wir haben viel abgedeckt.
Wir sind angefangen bei der Zerschlagung dieses toxischen Karma-Gedankens. Also das Opfer irgendwie selbst schuld an ihrem Leid sein.
Ein ganz wichtiges Learning.
Dann ging es zur dringenden Einladung zur Umkehr. Nicht als Drohung, sondern als Lebensrettung.
Und am Ende diese tröstende, aber eben auch warnende Metapher von dem Gärtner?
Der Gärtner, der hart um ein weiteres Jahr für uns kämpft.
Und das bringt uns direkt zu dir, der gerade zuhört.
Genau. Frag dich mal ganz ehrlich, wo in deinem Leben nimmst du vielleicht nur Platz weg?
Verlässt du dich nur auf Äußerlichkeiten?
Und ignorierst die Chance, echte Früchte wie Geduld oder Liebe zu tragen?
Diese Quellen heute erinnern uns echt scharf daran, dass wir die Zeit, die wir haben, nicht verschwenden dürfen.
Und ich möchte dich mit einem letzten, vielleicht etwas provokativen Gedanken entlassen, der direkt auf unserem Material aufbaut.
Okay, schieß los.
Denk nochmal an den Gärtner, der verspricht, im letzten Gnadenjahr den Boden um den Baum herum umzugraben.
Umzugraben und zu düngen. Genau. Aber was heißt umgraben eigentlich? Es bedeutet, dass die feste Erde aufgerissen wird.
Oh.
Dass tief verwurzelte Strukturen freigelegt werden. Das wird unordentlich, das wird chaotisch. Und für den Baum ist das vielleicht sogar extrem schmerzhaft.
Das ist ein krasses Bild.
Ja. Wenn wir uns also über eine zweite Chance im Leben so sehr freuen, dann müssen wir uns echt fragen, sind wir auch bereit für dieses unbequeme, schmerzhafte Umgraben unserer eigenen Fundamente? Denn genau das ist nötig, um am Ende endlich echte Früchte tragen zu können.